Hallo und herzlich willkommen auf der Couch, der Therapie-Podcast. Mein Name ist Bernie.
Mein Name ist Kathi und auf der Couch ist der erste Podcast, bei dem ausnahmsweise die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten auf der Couch sitzen. Wir sind ein Format für alle, die sich grundsätzlich für Psychotherapie interessieren, für die, die vielleicht in Ausbildung sind oder vielleicht als Psychotherapeutinnen IAUS schon arbeiten, in Ausbildung unter Supervision. Hallo Bernie.
Hallo.
Oder schon eingetragen sind. Aber natürlich auch für alle Personen, die selber schon mal in Therapie waren oder überlegen, in Psychotherapie zu gehen. Für eigentlich alle, oder?
Ja.
Eigentlich eh für alle. Genau. Genau.
Und wir freuen uns auch über alle, die jetzt neu dazugekommen sind.
Shoutout.
Ja.
Ja, also toll, gell? Wir haben ungefähr ein Drittel dazu gewonnen. In den letzten 2 Monaten. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Ton jetzt endlich gut funktioniert.
Ja, das kann sein. Also nochmal ein Danke an den lieben Andi.
Ja, nochmal ein Danke an den lieben Andi. Genau. Okay, worum geht es bei uns? Bei uns geht es um Fallgeschichten. Das ist der Kern dieses Podcastes. Und für gute Fallgeschichten braucht man nicht nur interessante Geschichten, man braucht auch spannende Gäste. Und heute haben wir wieder einen ganz besonders spannenden Gast bei uns. Monika Baumann. Hallo Monika.
Hallo.
Liebe Monika, wärst du so lieb, dich mal kurz vorzustellen?
Ja, danke zunächst mal euch beiden für die Einladung und alle Zuhörer, die sich für Brainspotting und den Podcast interessieren. Großes Danke. Ich habe schon jetzt im Eingang gesagt, mein Auftrag ist, in Österreich Brainspotting zu vertreten. Das ist eine psychotherapeutische, psychologische und medizinische Behandlungstechnik, die eigentlich alle drei Berufsgruppen in ihr Arbeiten integrieren können. Ich bin vom Grundberuf klinische und Gesundheitspsychologin und systemische Familientherapeutin, habe beide Ausbildungen in Wien gemacht. Und was mich, glaube ich, besonders auszeichnet, ist meine familiäre Beziehung zu Paraguay. Das ist so wie Österreich ein kleines Land in Europa, ist Paraguay ein ganz ein kleines Land in Südamerika. Und ich bin sehr oft dort und durfte dort auch in dieser Technik ganz viele Erfahrungen machen. Und das macht mich jedes Mal, wenn ich zurückkomme, und das ist jetzt gerade der Fall, ich bin vorgestern in Wien wieder angekommen, sehr glücklich, weil ich den Eindruck habe, dass ich da sehr schöne Erfahrungen mitnehmen und die werde ich heute auch mit euch und Ihnen teilen.
Schön, schön. Monika, du hast es schon gesagt, heute geht es um eine bestimmte Technik.
Ja.
Eine psychotherapeutische Technik. Du bist ja auch Ausbildnerin.
Stimmt, ja. Ich bilde in der Technik aus und zwar, vielleicht darf ich da ein bisschen ausholen?
Unbedingt.
Also Brainspotting ist eine Technik, die ursprünglich in der Traumaaufarbeitung verwendet wurde oder 2003 entdeckt wurde und seitdem ganz intensiv da verwendet wird, wobei ich ein bisschen erweitern möchte, nämlich den Begriff Trauma. Für mich ist Trauma nicht…
Warte, stopp. Bernie, bitte, sag du es heute.
Das wird unser Begriff der Woche werden.
Genau.
Okay, fein. Ja. Und Trauma, wir haben natürlich alle in unseren Berufsgruppen, das ICD-11 oder das DSM-6-5.
Das ist vielleicht wichtig für alle, die das nicht wissen. Das sind Diagnosemanuale. Das
genau.
Sind alle Diagnosen, die es gibt, zusammengefasst.
Und da steht immer drinnen, unter Trauma fällt ein lebensbedrohliches Ereignis. Und wenn ich jetzt aber von dieser Technik spreche, oder ich glaube, ich darf da mich sogar weit aus dem Fenster lehnen und auch für alle anderen Traumaaufarbeitungstechniken sprechen. Es geht nicht immer nur um lebensbedrohliche Ereignisse, sondern ich persönlich gehe zurück auf die Griechen, die Trauma mit physiologischer oder emotionaler Verletzung übersetzt haben. Und ich denke, das ist der Bereich, womit ich arbeite, womit wir vor allem im Brainspotting arbeiten. Und ich glaube, dass diese emotionalen Verletzungen auch für Kinder und im Erwachsenwerden, und es stellt sich immer die Frage, wann sind wir erwachsen, notwendig sind, um uns gut zu entwickeln. Also ich denke, jedes Kind ist einmal nicht auf die Geburtstagsfeier eingeladen und bitter enttäuscht und lernt aber auch was fürs Leben.
Monika, würdest du, weil für mich ist schon ein Unterschied zwischen einer Verletzung und wir alle leiden Verletzungen im Leben, aber nicht jeder von uns leidet ein Trauma. Mhm. Für mich ist sozusagen der Traumabegriff noch einmal aufgeladen mit einer zweiten Übersetzung, mhm, wörtlichen, die heißt Erschütterung. Wie siehst, mhm, du denn das?
Ich finde das jetzt, ich höre es zum ersten Mal und finde das sehr schön. Das Wort Erschütterung passt insofern, weil ich denke, es gibt emotionale Verletzungen, die man gut verarbeitet, die einfach passieren und wo man die man gut, wie wir in der Fachsprache sagen, integrieren. Das heißt, sie sind nicht mehr belastend, sie sind passiert, aber nicht weitreichend belastend. Und dann gibt es eben emotionale Verletzungen, wo wir sozusagen in der Reaktionsschleife auf diese Verletzung hängen bleiben, indem, mhm, wir mit Flucht, Kampf oder Starre reagieren und in diesem Zusammenhang auch in dieser Reaktion hängen bleiben. Und das würde ich sagen, ist eine Erschütterung. Mir gefällt das jetzt so gut, ich höre es zum ersten Mal. Ja, mhm. Aber das gefällt mir gut, emotionale Erschütterung als Grundlage zu nehmen, um damit zu arbeiten. Ja. Und ich habe da jetzt vielleicht schon etwas vorweggenommen. Ich habe mich sehr viel mit der Neurobiologie des Traumas auseinandergesetzt. Und ich glaube, es ganz kurz sagen zu können, wenn wir in der Fachsprache von Integration sprechen, dann meinen wir, etwas so in unseren Emotionshaushalt zu integrieren, dass es uns nicht mehr belastet. Das heißt, dass ich sagen kann, ja, ich habe einen Autounfall erlebt und der war schrecklich und die Konsequenzen sind vielleicht immer noch anstrengend, aber ich kann damit leben. Und dass ich nicht mehr eine Traumafolgestörung habe, im Sinne von jedes Mal, wenn ich ein rotes Auto sehe, bekomme ich Herzklopfen. Das wäre eine klassische Traumafolgestörung. Da wäre ich zum Beispiel in diesem Fluchtverhalten hängen geblieben, weil mein Herz sagt, schnell weg von hier. Und das, glaube ich, macht den Unterschied zwischen vielleicht Erschütterung und Verletzung und integrierter Erschütterung oder nicht integrierter Erschütterung, mhm, oder Traumaarbeit.
Mhm. Brainspotting, sagst du, ist aus der Traumabearbeitung gewachsen.
Ja, ich kann es ganz kurz beschreiben. Der Gründer David Grant, er ein New Yorker Psychoanalytiker, hat nach einer Behandlung mit EMDR einfach erkannt, dass die Klientin, eine 16-jährige Sportlerin, wie er den Finger bewegt hat, das verwendet die EMDR-Technik, die bewegt den Finger im visuellen Feld, um Integration zu erlauben. Und er hat an einem Punkt gesehen, dass ihre Augen ganz intensiv zum Zucken begonnen haben und ist mit dem Finger stehen geblieben. Und in den nächsten 10 Minuten kam tiefes, traumatisches Material an die Oberfläche, zum Teil Erlebnisse, die sie schon mit ihm verarbeitet hat, aber irgendwie tiefer, und dann aber auch Erlebnisse, die ganz neu waren, obwohl sie schon 1,5 Jahre bei ihm in Therapie war. Und da hat er sich unmittelbar danach gedacht, da ist was passiert. Und der Grund, warum die Eiskunstläuferin zu ihm gekommen ist, war eine Blockade im Dreifach-Rittberger, also in diesem Dreifach-Salto. Und am nächsten Tag hat sie ihn angerufen und hat gesagt, David, ich mache den und ich mache den immer wieder und der gelingt mir heute. Ich weiß nicht, was du gestern gemacht hast. Und das war eigentlich der Beginn von Brainspotting. Und von da an hat sich es weiterentwickelt, zu erkennen, dass sich sehr viel tut, wenn unsere Klienten und Klientinnen einen Punkt fixieren. Und zwar einen Punkt, wo sowohl der Körper Reflexe zeigt, in dem Fall war es das Zwinkern der Augen, oder unsere Klienten sehr viel spüren. Die Technik hat sich natürlich seit 2003 extrem weiterentwickelt.
Okay, vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer, EMDR, da wollen wir jetzt gar nicht genau drauf eingehen, ja, aber es ist eine von mehreren Trauma-, B- und Verarbeitungstechniken. Mhm. Werden wir vielleicht auch hier irgendwann einmal besprechbar machen. Brainspotting arbeitet, und jetzt überlege ich gerade, ob man nicht einfach mit der Fallgeschichte starten soll, weil ich gehe mal davon aus, hellseherisch wie ich bin, Monika, dass du einen Fall mit einem traumatischen Bezug mitgebracht hast.
Ja, ich habe eben einen Fall, den ich jetzt gerade in Paraguay behandelt habe, und ich habe ihn natürlich anonymisiert und verändert, habe aber trotzdem mit dem Klient gesprochen, ob ich das hier bringen darf, weil ich fand ihn so schön klassisch. Es gab ein ungefähr 50-jähriger Mann mit 2 Kindern im Alter von 12 und 14, kam er so komplett verzweifelt, weil er sich nach vielen, vielen, vielen Versuchen mit seiner Frau an einem Strang zu ziehen, für eine Trennung entschieden hat, und zwar deswegen, weil bei der Frau ein Suchtverhalten vorliegt und es hat irgendwie alles, was er mit ihr gemeinsam versucht hat, nicht geholfen, und er hat für sich dann klargestellt, für seinen und für den Schutz seiner Kinder ist die Trennung das Beste. Und die Trennung hat also vor kurzem stattgefunden und die Kinder sind hochzufrieden, im Großen er und sogar auch die süchtige Frau einverstanden mit der Trennung, und trotzdem leidet er so massiv unter dem Zustand, ich habe mich getrennt, ich habe es nicht geschafft. Also wie du so schön gesagt hast, es hat ihn erschüttert, und die Erschütterung, die er erlebt hat, die spürt er in Form von Schlaflosigkeit, in Form von Unkonzentriertheit, extrem belastet nach dieser Trennung, obwohl er kognitiv genau weiß, das ist für jetzt der richtige Weg. Und ich habe dann mit ihm das Thema vorher besprochen und habe so die Symptome, die er mir erzählt hat, eben die Schlaflosigkeit, die Unkonzentration, immer wieder mal auch Magenschmerzen, näher besprochen. Und habe ihn dann gebeten, nachdem ich diese Symptome erläutert habe, ob er mir erzählen kann, ob er irgendwas jetzt in dem Moment der Behandlung körperlich spürt, wo wir darüber gesprochen haben. Und da hat er sehr klar sagen können, dass er einen starken Druck auf der Brust spürt. Also ich habe die Verbindung hergestellt von der Erzählung zum aktuellen Körpergefühl. Und das war ein starker Druck auf der Brust. Und dann habe ich das gemacht, was Brainspotting ausmacht. Wir verwenden einen Pointer, das ist ein Zeigerstab, und fahren mit dem ganz langsam entlang der X-Achse im visuellen Feld des Klienten. Also das müssen Sie sich so vorstellen, Sie sitzen mir gegenüber und ich nehme einen Stab und fahre mit dem quasi von links nach rechts auf Ihrer Augenhöhe, also so ungefähr von ein bisschen weiter weg von den Schultern bis auf die andere Seite. Und was ich da als Therapeutin sehe, sind reflektorische Körperbewegungen. Also zum Beispiel Augenzwinkern oder ein Zurückschrecken. Ja, oder ein Wackeln des Beines, eine Unruhe, die Augen werden genau beobachtet. Was ich bekomme, sind Informationen aus dem tiefen emotionalen Gedächtnis in der Fachsprache, das tiefe limbische System, also dort, wo auch die Reaktionen, Flucht, Kampf oder Starre zu Hause sind. Und ich bekomme so Antworten durch den Körper, da ist was. Natürlich im Zusammenhang mit dem Thema, das wir gerade besprochen haben. Und ich frage aber auch meine Klienten, was spüren sie jetzt, wenn sie da zum Beispiel nach hinten ausgewichen sind. Und die erzählen mir dann entweder körperliche Sensationen oder emotional. Ich lasse das eben ganz offen, indem ich die Frage stelle, was spüren sie? Und wir haben dann einen Punkt gefunden im visuellen Feld dieses jungen Mannes, wo er zusätzlich zu dem Druck auf der Brust auch noch ziemlich kaltschweiße Hände bekommen hat und auch gesagt hat, emotional wird er da höchst aufgeregt. Also er hat eine innere Aufregung beschreiben können. Und dann macht man was sehr spannend ist. Man spricht nämlich nicht als Therapeut, sondern man wartet. Also es gibt einen Kollegen, ich versuche immer alles auf Deutsch zu sagen, aber das ist so schön, der hat das englische Wort wait, das man schreibt, also W-A-I-T, hat der umbenannt in why am I talking? Das so schön auf Deutsch heißt, warum spreche ich? Ja, warum soll ich jetzt was sagen? Und ich sitze dann wirklich da mit meinem Pointer und bitte den Klienten, in dem Fall den männlichen Klienten, auf den Pointer zu schauen und mal kurz abzuwarten. Und ganz oft passiert da ganz viel, weil wir geben eben keine Intervention, sondern wir warten, was kommt aus dem Gehirn des Gegenübers. Und da passiert sowohl körperlich viel als auch emotional. Und er hat dann beschreiben können, körperlich die Symptome haben sich verstärkt, und er konnte beschreiben, dass er sich extrem hilflos fühlt. Also wirklich so ganz hilflos. Und konnte momentan nicht sagen, warum. Und nach einiger Zeit sagte er dann, mir fällt jetzt gerade eine Geschichte ein, wie ich 12 war. Und ich habe dann gesagt, wenn er glaubt, das passt, soll er mal die Geschichte erzählen. Und er hat dann berichtet, sein allerbester Freund, wie sie damals in der Schule gemeinsam gesessen sind, kam eines Tages ganz geknickt in die Klasse und er hat sofort gesehen, da ist was los und hat ihn, wie es halt in Paraguay so ist, auf die Schultern gegriffen und gesagt, was ist denn mit dir heute los? Und dann hat er gesagt, meine Eltern haben mir gestern Abend gesagt, sie werden sich trennen. Und hat die Geschichte, der 12-jährige Bub hat das erzählt, waren noch sehr enge Freunde der Familie und es waren alle so entsetzt. Und er hat damals als 12-Jähriger erlebt, wie hilflos er auch seinem Freund gegenüber ist, weil er ihm nicht helfen kann. Und er hat das Einzige, was sie gemacht haben, als Familie ihn oft eingeladen und halt versucht auch abzulenken. Aber er hat den Schmerz des Freundes so stark mitgespürt und hat sich damals vorgenommen, ich werde mich niemals trennen. Und das hat mich in der Erzählung schon sehr berührt. Mir kommt auch jetzt eigentlich wieder die Gänsehaut, weil sie erst vor kurzem war. Und dieses Gefühl des 12-Jährigen, ich werde mich niemals trennen, hat er jetzt, 35 Jahre später ungefähr, nicht halten können. Sondern war in einer Situation, wo er nach vielen Versuchen gemerkt hat, es bleibt ihm nichts anderes übrig, er trennt sich jetzt. Und in dieser Sitzung konnte er diesen alten Schmerz wahrnehmen und in der Folge auch integrieren. Ich habe ihn dann gefragt, in diesem Fall habe ich eine Technik verwendet, die Technik des inneren Kindes. Das heißt, ich habe ihn einfach gefragt, was wäre denn, wenn er sich vorstellt, er würde jetzt den 12-Jährigen treffen. Mit seinen fast 50 dürfte er auf diesen 12-Jährigen von damals treffen. Und es war dann sehr, sehr berührend. Er hat das dann so innerlich sich vorgestellt und er konnte dann klar definieren, ich habe so wahnsinnige Schuldgefühle, weil das wollte ich nicht. Und konnte die Schuldgefühle an diesem Brainspot, an diesem Punkt bearbeiten und hat diesem inneren Treffen mit dem 12-Jährigen, das war sehr berührend. Er hat dann die Situation erzählt, er hat sich so vorgestellt, er geht jetzt also als Erwachsener in diese Klasse rein und trifft sich, der da so verzweifelt sitzt, weil er seinem Freund nicht helfen kann. Und was dann eigentlich, glaube ich, der Gipfel der Integration war und der Lösung, dass er dann den 12-Jährigen gefragt hat, was sagst du denn, dass ich mich jetzt trenne? Und hat also postuliert, dass der 12-Jährige seine Geschichte jetzt kennt. Und in dieser Sitzung hat der 12-Jährige dann gesagt, ich weiß ja, dass du alles versucht hast. Und das ist so fein. Und damit war er von seinem Schuldgefühl befreit. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er sich jetzt körperlich fühlt. Und es war eine ganz große Verbesserung spürbar. Also er hat sich gut gefühlt nach dieser Aufarbeitung. Und er hat aber immer weiter auf den Pointer geschaut. Und ich habe dann noch mit ihm einen Ort im Körper gesucht, wo er sich jetzt besonders gut fühlt. Und wir haben dann auch noch am Pointer besprochen, was er jetzt mitnimmt aus dieser Aufarbeitung. Und er hat das dann sehr schön gesagt. Er hat gemeint, ich werde mich mit meinen zwei Kindern, die ja auch 12 und 14 waren, also ähnliches Alter, wie er damals hatte, doch nochmal hinsetzen und ihnen auch nochmal erklären, warum es mich so betrifft und dass ich das eben eigentlich nicht wollte. Und hat dann noch sehr schöne Ideen entwickelt und ist dann eigentlich mit einem sehr ruhigen, körperlich angenehmen Gefühl hinausgegangen. Und was mich dann noch sehr gefreut hat, weil in den Sozialprojekten in Paraguay, wenn ich dort tätig bin, dann bitte ich die Leute immer, mir noch zu schreiben, weil ich ja oft sie nicht noch einmal sehe. Und ich habe dann zwei Tage später eine ganz, ganz liebe Nachricht gekriegt, dass er nach der Sitzung heimgegangen ist und einmal 1,5 Stunden ganz fest geschlafen hat und sich aus irgendeinem Grund so befreit fühlt. Und er hat dieses Gespräch mit seinen Kindern auch geführt und steht jetzt ganz anders da zu dieser für ihn einfach notwendigen Trennung. Und es hat mich gefreut und ich habe das als Fallgeschichte gebracht, weil ich mir gedacht habe, es macht so klar, wie unser Gehirn auch in der Neurobiologie funktioniert. Oft, wenn wir heute etwas spüren oder auf eine Sache reagieren, dann sind oft alte Verletzungen dafür verantwortlich, für die Art und Weise, wie wir reagieren. Und das ist das Spannende mit dieser Brainspotting-Technik, dass ich eben nicht als beratende Therapeutin da drinnen sitze, sondern als wartende Therapeutin, vertrauend darauf, dass das Gegenüber die Lösung selber hat. Und das war die Fallgeschichte, die ich heute so mitgebracht habe.
Schön. Vielen Dank. Viele, viele Fragen tauchen in mir
auf. Ja.
Ich sehe es dir an der Nasenspitze an, Bernie, bei dir auch.
Ganz kribbelig.
Schieß doch du mal los.
Ja, okay. Also mich interessiert das jetzt sehr ausschweifend, wie das mit diesem Pointer funktioniert, weil es ist so interessant, einfach immer wieder von so unterschiedlichen Methoden zu hören, weil ich habe so das Gefühl, irgendwie gibt es auch wieder extrem viele Überschneidungen zur Gestalttherapie, aber wir würden das Ganze zwar irgendwie ähnlich, aber doch ganz anders machen. Und ich finde das so interessant. Ich verstehe noch nicht so ganz, wie das mit diesem Pointer funktioniert. Also wie, ja, keine Ahnung, vielleicht kannst du das noch ein bisschen näher erklären.
Ja, Ben und ich erlauben mir, da wirklich ganz kurz die Neurobiologie zu erklären, damit es auch verstanden wird. Das ist so, wenn wir uns jetzt vorstellen, uns selber, dann sind die Augen vorne und das Sehzentrum ist eigentlich am Hinterkopf. Das heißt, auf unserem Scheitel, glaube ich, sagt man. Und zwar ziemlich knapp über, also jetzt von der Höhe lokalisiert über der Wirbelsäule. Und ihr müsst euch das so vorstellen, zwischen Auge und Sehzentrum gibt es Verbindungen. Das ist so wie das Licht und der Lichtschalter. Ich komme bei der Tür rein und drehe den Lichtschalter auf, das wären in dem Fall die Augen.
Und woanders,
irgendwo geht das Licht im Raum an, also an der Lampe. Und das ist durch eine Kabelverbindung dargestellt. Und im Auge ist es ähnlich. Wir haben die sogenannten sensitiven Sehbahnen, die eben vom Auge zum Sehzentrum führen. Und die Bilder sehen wir eigentlich im Sehzentrum. Das Auge empfängt Lichtreflexe. Und die sind das Um und Auf. Und diese sensitiven Sehbahnen durchqueren, wie die Neurobiologen sagen, das halbe Gehirn. Mhm. Und gehen eben durch sowohl das limbische System, also unser emotionales Gedächtnis, als auch das tiefe limbische System. Und sie durchqueren vor allem einen ganz wichtigen Kern. Und zwar ist das ein Kernbereich, der heißt Colliculi Superior. Und in diesem Kernbereich wiederum der ist ganz nah an das limbische System angesiedelt, in dem sind die Sinneswahrnehmungen unter anderem zu Hause. Und zwar sind die ersten vier Schichten, der hat 7 Schichten und die ersten vier sind visuell, wobei die vierte visuell Orientierung ist, also auch links, Mitte, rechts schauen. Und die anderen erfüllen dann die anderen Sinne. Und man nimmt an, und ich gehe da wirklich noch von einer Hypothese aus, dass dieser, und ich habe ihn mir endlich gemerkt, Colliculi Superior, so ganz wesentlich ist, wenn ich einen Punkt fixiere, dass da dann quasi diese Gefühle wieder hochkommen, und zwar sowohl emotional als auch physiologisch, die im Moment des Erlebens oder der Erschütterung, wie wir so schön gesagt haben, aktiv waren. Und durch diesen Fixieren eines Punktes verstärke ich das. Das heißt, wie ihr in der Fallgeschichte bemerkt habt, ich habe erst einmal, wie wir fachlich sagen, den Rahmen gesetzt. Das heißt, ich habe einmal geschaut, womit arbeite ich, und habe mir ein gutes Thema gesucht und einen guten Bereich und habe sofort danach gefragt, was spüren Sie jetzt körperlich, wenn wir darüber reden? Das heißt, ich stelle ganz am Anfang schon die Verbindung her zwischen emotionalem Gehirn und Körper. Weil das wissen wir in der Zwischenzeit, Gott sei Dank, alles, was im Gehirn abgespeichert ist, ist irgendwie auch im Körper abgespeichert und umgekehrt. Und dann habe ich schon zwei Dimensionen. Ich habe eine Emotion und ich habe ein Körpergefühl. Und dann suche ich noch den visuellen Punkt dazu. In den meisten Fällen den Punkt, und das ist jetzt eben der Pointer, mit dem ich die X-Achse entlang fahre, da gibt es auch viele verschiedene Techniken, aber den Punkt, wo der Klient am intensivsten spürt, also den, wo er zu seinem Thema am nähersten ist. da habe ich eine Triade hergestellt. Visueller Punkt, also Brainspot, Emotion und Körpergefühl. Okay. Und in meinem Kopf passiert das dann so, dass da im Gehirn jetzt ganz, ganz viel passiert, weil das ist der Punkt, wo das Gehirn sagt, okay, da ist irgendetwas nicht ordentlich miteinander verknüpft. Da dürfen sich die neuronalen Netzwerke neu verknüpfen, da darf jetzt was passieren. Und das passiert. Und das ist das Spannende und das ist so schwer in Worte zu fassen. Das ist das, wo unsere Klienten am intensivsten spüren. Und dann aber im Laufe der Sitzung wird das gut. Und es wird sehr oft von einer Belastung zu einer Ressource. So wie dieser Mann, der hat dann plötzlich keine Körpergefühle mehr gehabt, sondern hat einen Ruhepunkt gefunden, der übrigens auch im Brustbereich war. Er hat dann da so angenehme Wärme empfunden. Und das ist ganz eine typische Integration. Dann hat der Klient oder die Klientin etwas wirklich gesund integriert. Und ich muss jetzt wirklich an dieser Stelle ganz wichtig sagen, es ist nicht immer so traumhaft, dass in einer Sitzung so viel passiert. Ich habe Klienten, die wöchentlich kommen, ich habe andere, die kommen zu einer Doppelstunde. Also da ist die Bandbreite ganz, ganz groß. Und ich arbeite auch nicht mit allen sofort mit dem Belastungspunkt. Es ist auch möglich, über einen guten Punkt einzusteigen. Und das tue ich vor allem dort, wenn Menschen gerade in einer akuten Krise sind oder psychotische Symptome vorliegen. Das stelle ich am Anfang fest, beim Rahmensetzen. Und das unterrichte ich auch immer, dass ich sage, man bekommt über den Aktivierungs-, über den Belastungspunkt ganz viel, aber es liegt immer noch in unserer Verantwortung, fange ich mit der Belastung an oder steige ich doch über ein gutes Gefühl, über eine Ressource ein.
Ja, da darf ich jetzt noch eine Frage stellen?
Ja. Bevor du platzt, bitte, Bernd.
Ja, bitte. Eine ganz kurze. Und zwar, was wollte ich jetzt? Das ist schon abgelenkt gewesen. Scheiße, was war dem Point? Ja, und zwar, wie ist das dann mit dem Widerstand? Weil ich kann mir ja vorstellen, also dass ja generell eben Klienten oder Klientinnen kommen und haben ein Thema oder haben eben ein Thema, das irgendwie negativ beladen ist. Und ich meine, dann gibt es halt Widerstand oder wie sagen das die Systemiker? Was ist das bei euch? Vermeidung vielleicht?
Bei uns gibt es das nicht.
Nein, bei euch gibt es gute Gründe. Ich weiß schon.
Es gibt immer nur gute Gründe.
Bei euch gibt es gute Gründe, warum Menschen so handeln, wie sie handeln. Und also kann das dann sein, dass man dann so wie über den Widerstand da drüber geht, unabsichtlich? Oder kann das eh nicht passieren?
Ich finde die Frage super. Ich frage dann einfach, wie fühlt sich der Widerstand an und arbeite mit dem? Weil der Widerstand ist ein super Schutz.
Also du kommst da schon hin, ja. Ja, klar. Ja, ach so. Ja, also das ist nicht so eine Methode, dass man sozusagen über den Widerstand dann drüber...
Nein. Ich denke mir, okay. aus meiner Lehrerfahrung haben wir ja Traumaschichten. Ja, das speichert sich in Schichten ab. Und wenn es dazwischen eine Schicht Widerstand gibt, dann hat die einen guten Grund, weil der Widerstand schützt. Ja. Und dann schaue ich einfach, wie fühlt es sich denn an, dass man diesen Widerstand hat und nehme das als Thema.
Ja.
Ich erweitere deine Frage noch. Was ist, wenn die Klienten nichts im Körper spüren?
Dann schützen
sie sich ganz besonders. Dann frage ich sie, wo spüren sie denn am allerwenigsten, um dorthin zu kommen? Ja. Und das macht die Arbeit auch so spannend und so herausfordernd. Also es gibt jetzt keinen Technikablauf, weil ja jeder Klient anders ist. Mhm. Und das ist das Schöne. Ich liebe diese Technik so sehr, weil sie eben jedes Mal wieder herausfordernd, intuitiv und kreativ ist.
Ich glaube, es ist überhaupt grundsätzlich in der Psychotherapie so. Ich vergleiche das immer mit einem Kunsthandwerk. Weißt du, man kann sozusagen lernen, wie man mit allen möglichen Werkzeugen Holz bearbeitet, aber deshalb hat man noch lange nichts Schönes geschaffen.
Ja,
und was Schönes, ein schönes Netzwerk rauskommt, das hängt immer ein Stück von dem bestimmten Holz ab, das jetzt vor mir ist und von meiner Erfahrung, die ich habe, vielleicht auch von meiner Stilistik. So, und dann kommt was Schönes raus, dann schnitzt sich was Schönes. Aber das klingt im Brainspotting natürlich so wie in allen anderen psychotherapeutischen Verfahren auch ähnlich.
Ja, ich sage immer, kochen ohne Rezept.
Ja.
Ich habe die Ingredienten, aber ich weiß noch nicht, wie ich sie zusammentue.
Ich habe zwei, bist du schon fertig, Bernie?
Ja,
ich
gönne dir jetzt mal.
Sammle mal die nächsten Fragen. Ja. Im kleinen Taschel. Ich habe zwei ganz pragmatische Fragen. Die eine ist, diese Ausbildung, wie lange dauert die?
Kurz, weil eben die Grundberufe müssen Psychotherapeuten, klinische Psychologen oder Ärzte sein. Also das ist einfach die Voraussetzung, um die Ausbildung machen zu dürfen. Und sie ist die Ausbildung ist prinzipiell in Phasen eingeteilt. Es gibt Phase 1, Phase 2 und die ist jeweils 3 Tage. Wobei ich nach Phase 1 die Klienten, die Kolleginnen bitte, die Kollegen und Kolleginnen, ganz viel schon zu arbeiten. Es gibt auch eine Nachbesprechung nach Phase 1, 14 Tage später, wo wir das schon austauschen. Also ja, im Prinzip sind es 2x3 Tage und dann gibt es aber ganz viel Zusatzausbildungen. Mhm. Und da erlaube ich mir hier jetzt auch an dieser Stelle zu sagen, mit großer Freude, dass ich mich, glaube ich, in der Zwischenzeit eine der Expertinnen in der Kinder- und Jugendarbeit nennen darf. Und darüber auch ein Buch geschrieben habe, Brainspotting bei Kindern und Jugendlichen, das hoffentlich nächstes Jahr auch auf Deutsch herauskommt. Und dass es bei Kindern mit ganz viel kreativen Techniken verwendet wird. Und ich habe eine Riesenfreude, weil ich einfach sehe, dass es auch bei Kindern großartig funktioniert. Und ich komme nochmal zu deiner Frage zurück, Bernie, mit dem Punkt, was für mich wirklich der Tag war, an dem ich gewusst habe, Brainspotting ist neurobiologisch fundiert, war ich, wie ich das erste Mal durch Zufall mit einem Baby gearbeitet habe. Das war im Kinderheim, in einem Kinderheim in Paraguay. Und da habe ich gewusst, das funktioniert. Wenn das funktioniert, dann ist es wirklich eine neurobiologisch fundierte Arbeit, weil ich hatte von diesem Baby keine Geschichte, ich hatte nur ein Körpersymptom und es hat sich gelöst. Und da war für mich ganz klar, das ist wirklich eine Technik, wo ganz viel Neurobiologie dahinter steckt. Und das macht mir Riesenfreude.
Schön. Jetzt bin ich fast aus der Kurve gekommen, vor lauter Beeindruckung. Vielen wieder zurück. Du hast sehr eindrücklich in deiner Fallgeschichte erzählt, dass du an einem bestimmten Punkt hast du eine zweite Technik integriert, nämlich die Teilearbeit, die Arbeiten mit dem inneren Kind. Ja. Genau. Und meine Frage war, das klingt so, als ob Brainspotting in fast alle Therapierichtungen mühelos integrierbar wäre, weil ich kann sozusagen das, was ich sonst noch kann und weiß, ganz leicht dazuschalten, anreichern, mit anbieten.
Das klingt nicht nur so, das ist so. Ja, und das macht mir auch die größte Freude, dass ich in meinen Ausbildungsgruppen Verhaltenstherapeuten bis zu Psychoanalytikern nebeneinander sitzen habe und dazwischen ein paar Ärzte und dazwischen ein paar klinische und Gesundheitspsychologen. Und das ist trotzdem, wir arbeiten alle an einem. Wir arbeiten daran, dass die Selbstheilungskräfte in unseren Klienten und Klientinnen aktiviert werden. Und das hast du ganz recht, das kann man wunderbar in jede Richtung integrieren.
Mhm. Das sind mir immer die liebsten Fortbildungen.
Ja,
ich halte das so schlecht aus, wenn ich was lerne und dann ist das so ein erratischer Block und man muss da irgendwie mal rundherum arbeiten. Dann habe ich es gelernt, aber dann lege ich es immer meistens wieder ab am Stapel, weil dann ist es für mich nicht gut nutzbar. Ich muss auch meine therapeutische Identität bewahren dürfen. Ja,
und das glaube ich, da sagst du jetzt was ganz Wichtiges. Unsere Identität, unsere Beziehung mit dem Klienten ist letztlich das Um und Auf, damit wir das machen können. Damit die Beziehung, das Vertrauen so gut ist, dass der Klient bereit ist, zu sagen, ich schaue dorthin, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich traue mich, dorthin zu schauen. Mhm. Ja.
Jetzt bin ich zuerst wieder du dran. Ich hätte noch einige Fragen im Köcher.
Also ich finde das extrem interessant und auf der anderen Seite denke ich mir so, ist das auch ein bisschen langweilig vielleicht? Also ich meine, da muss man vielleicht auch nochmal so reflektieren, was auch die eigenen, ja, vielleicht Ansprüche sind, die man so als Therapeutin vielleicht auch mitbringt. Aber ich finde das so ganz interessant, weil es hört sich für mich total nachvollziehbar an. Und gleichzeitig auch so ein bisschen, mir ist die Lösung quasi auch ein bisschen zu schnell fast.
Ja, ich stelle dir eine Gegenfrage.
Ja.
Hast du schon mal ein Neugeborenes beobachtet?
Ja.
Wie meine Tochter auf die Welt gekommen ist, meine erste, da lag die vor uns auf der Bank und wir haben sie angeschaut. Und irgendwann einmal hat mein Vater nach 20 Minuten gesagt, das ist ja wie ein Fernseher. Und irgendwann einmal hat die den Mund ein bisschen bewegt und alle haben gesagt, Mai. Und haben so die Hand auf die Brust gelegt. Und die hat nicht geredet, die ist nur da gelegen. Mhm. Ja? Und trotzdem hat man so viel gesehen. Mhm. Und es war keine Sekunde langweilig. Und wenn ich den Pointer halte und mit einem oder einer Klientin arbeite, dann bin ich genauso dort, wie man ist, wenn man ein Neugeborenes beobachtet. Das ist nicht eine Sekunde langweilig, das ist unwahrscheinlich spannend. Und ich verspreche dir, dass ich öfters die Frage gehört habe, was haben wir eigentlich vor Brainspotting gemacht? Weil Brainspotting ist doch eigentlich so spannend, weil man sieht so viel während so einer Sitzung, wenn man auch nicht viel spricht manchmal, aber man sieht so viel, es tut sich so viel und man ist so ganz dabei. Und das ist nicht langweilig, das ist alles andere. Es ist echt spannend.
Und ja, ich sehe es, ich sehe es in deinen Augen.
Ja, und ich glaube, in manchen Podcasts sagen sie immer, don't do this at home, oder? Wie heißt das? Don't try this at home. Ja. Genau, don't try this at home, weil, das ist einfach auch nochmal wichtig zu sagen, es ist so die Abteilung simple but not easy. Ne? Es wirkt so simpel, aber es ist überhaupt nicht einfach, weil man braucht unendlich viel klinische Erfahrung, um mit dieser Methode arbeiten zu können.
Ich denke, man braucht Erfahrung im Umgang mit Menschen. Und das Schöne ist, in dieser 3-Tages-Ausbildung in der ersten gibt es 3 Selbsterfahrungsübungen dabei. Also es ist auch diese Ausbildung primär auf Erfahrung aufgebaut. Ich unterrichte am ersten Vormittag ein bisschen Technik und so die Hintergründe. Aber in Wahrheit mache ich dann eine Live-Demo und dann üben die Leute, die Kollegen und Kolleginnen miteinander. Und ich gehe eben durch bei den Übungen und unterstütze sie. Und dann am zweiten Tag machen wir eine erweiterte Technik und wieder eine Demo dazu. Also es wird ganz viel erfahren in der Ausbildung. Mm. Und das macht es dicht, aber auch hocheffektiv, um es dann relativ rasch anzuwenden. Mhm.
Mhm. Wie bist du denn? was hat dich angefixt? Aber wie bist du denn Brainspotting auf die Spur gekommen?
Ja, das war total spannend. Also wir waren mit unseren Kindern immer wieder mal für längere Zeit in Paraguay und das allererste Mal waren meine Kinder in einer Schule am Land und dort ist es passiert. Die haben mich 3 Tage vor Schulbeginn gefragt, ob ich nicht wegen einem Jugendlichen mal vorbeischauen könnte, was darin geändert hat, dass ich die ganzen 6 Monate jeden Tag in der Schule war und das auch geliebt habe. Das war noch vor Brainspotting und dann hat mich eine Kollegin aus Wien besucht und wir saßen wirklich, also es klingt jetzt voll kitschig, aber wir saßen unter Palmen und ich habe zu ihr gesagt, du, was mache ich denn mit dem kleinen José? Der bringt mich an meine Grenzen, ich komme da nicht weiter. Und sie sagt zu mir, Brainspotting, und ich sage, was ist denn das jetzt schon wieder so? Und dann nimmt sie ein Ästchen und sagt, schau, da hast du einen Stab und dann suchst du den richtigen Punkt und dann rennt alles. Und das meine ich, bin voll in den Widerstand gegangen. Okay, das mache ich sicher nicht, das klingt mir viel zu abgehoben. Aber sie hat mir damals schon die Neurobiologie ein bisschen dahinter erklärt. Und ich habe ihre Augenstrahlen gesehen, weil sie diese Ausbildung erst kürzlich gemacht hat und habe mir gedacht, das muss ich mir genauer anschauen. Und es war wirklich so, dass ich mich noch an dem Tag für die erste Ausbildung angemeldet habe, die damals noch in London war und ich war dann infiziert. Es war einfach so, dass ich dann sehr schnell begonnen habe, damit zu arbeiten und war dann wieder relativ knapp danach für längere Zeit in Paraguay. Und da habe ich es dann erlebt, weil es war gar nicht meine Intention, aber das hat sich irrsinnig schnell herumgesprochen und es war Mundpropaganda und es wollte jeder nur zum Brainspotting kommen und das war für mich eine unendlich wertvolle Erfahrung und ich bin dem Land heute noch sehr, sehr dankbar, weil ich glaube, ich wäre nicht so reingehupft wie dort, wo es einfach niemand anderen gab, der das gemacht hat und es war hat mich geprägt, in meinem beruflichen Sein extrem geprägt und ich bin ganz, ganz glücklich.
Ja, Wahnsinn. Ich genieße es immer so, wenn wir Gäste haben, die so strahlend voller Freude, wie die Hutschpferde, beglückt immer noch von ihrem Beruf erzählen. Bei mir geht es ja auch so.
Ich extrem.
Die Monika ist so eine, Die ist immer noch beseelt und das finde ich wunderschön, weil das ist auch wirklich schön an dem Beruf. Mir ist noch nie fad geworden. Ich habe schon alle möglichen Emotionen im Therapieraum gehabt, aber fad nicht.
Ja, das war einer meiner Motivationsgründe, Psychotherapeutin zu werden, weil ich mir gedacht habe, das ist doch ein Job, der einfach nie langweilig wird.
Ja, ist auch so. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie, also noch 100 Fragen natürlich, die stellbar wären, aber wäre es okay, wenn wir die Fallgeschichte hier mal zur Ruhe betten?
Absolut. Dem Mann geht's gut. Ich habe es gestern in der Nacht bekommen.
Wunderbar.
Super glücklich.
Weil dann würde ich zum nächsten Teil unseres Podcasts übergehen.
Ja.
Nämlich den Überraschungsfragen.
Passt. Soll ich anfangen oder fängst du an?
Ping, du startest.
Okay, Überraschungsfrage 1. Was ist dein ausgefallenstes Hobby, beziehungsweise auch also im Hintergrund dazu, dass du Psychotherapeutin bist, sodass man vielleicht sagen kann, okay, also dass eine Psychotherapeutin das in ihrer Freizeit gerne macht, ist ja verwunderlich.
Klare, ganz klare Antwort. Ich habe in Paraguay ganz viele Möglichkeiten gehabt, in Sozialprojekten mitzumachen. Mhm. Und ich versuche jetzt 2 bis 3 Mal im Jahr hinüber zu fliegen, je nachdem, wie es die aktuelle Situation erlaubt. Mhm. Und ich glaube, es echt sagen zu können, mein Hobby ist die Arbeit vor Ort in einem Hausprojekt, wo die Menschen von Slums umgesiedelt wurden. Das ist jetzt gerade aktuell. Ja. Und da wächst ganz viel. Und das ist mir eine Riesenfreude, dorthin zu gehen und hineinzuspringen. Wirklich, also so wie wir so schön sagen, ins kalte Wasser zu springen. Und ich glaube, echt sagen zu können, das gibt mir viel Kraft und viel Freude. Ja, das ist
schön.
Das, glaube ich, im psychotherapeutischen Sinne würde ich das als mein Hobby bezeichnen, weil es mich so erfüllt.
Jetzt bin ich jetzt stinkig ab. Ich habe mir gerade überlegt auf deine Frage und meine Antwort, meine erste wäre gewesen Socken stricken. Ich habe mir gedacht, das ist so peinlich. Im Verhältnis zu dem, was die Monika da gerade erzählt.
Doch, ich mache schon auch was. Ich tue Perlenketten, also Ketten basteln.
Gott sei Dank.
So aber das sage ich schon. Ich habe jetzt wirklich gedacht im psychotherapeutischen Sinne.
Ja, oder auch einfach was so gar nicht dazu passt. Also ganz egal.
Ja, ich glaube, Family ist mein ganz großes Hobby und eben kreativ. Ich glaube, die Kreativität, jetzt sind wir gerade beim Kettenmachen. Ich habe 3 Töchter und das ist echt lustig, zusammenzusitzen und zu designen. Wie könnte man das zusammenstellen? Macht Riesenfreude. Ja. Also ich versuche schon Ablenkungen zu kriegen. Also ich habe schon viel neben dem Beruf auch.
Mhm. Ja. Ja, cool.
Gut, Überraschungsfrage Nummer 2. Gehen Psychotherapeutinnen überhaupt in Pension?
Ja. Ich glaube schon. Ich werde vom Organisatorischen ganz bestimmt in Pension gehen. Ich träume davon. Ich habe noch ein bisschen, noch so 10, 15 Jahre, aber ich denke mir oft vor, wenn ich mal in Pension bin, dann gebe ich das ganze Organisatorische ab und bin nur mehr da für das, was für den Kern der Arbeit. Das, glaube ich, wird irgendwann mal der Fall sein und dann auch sicher weniger.
Aber das ist nicht Pension, ne? Man arbeitet weiter.
Ja, da möchte ich jetzt jemanden zitieren, und zwar weiß ich leider den Namen nicht, aber lustigerweise wurde genau die Frage einem großen Neuropsychologen in der Neuropsychologischen Vereinigung in Südamerika gestellt, die übrigens sehr gut aufgestellt ist, und der ist jetzt 80 und arbeitet immer noch. Und dann haben sie ihn gefragt, warum er nicht in Pension geht. Und seine Antwort war, was sollte ich denn in der Pension bekommen? Und dann haben die zu ihm gesagt, die Reporter, naja, da kannst du endlich das machen, was dir Freude macht. Und er hat gesagt, aber das mache ich doch schon. Und das, glaube ich, ist eine schöne Antwort. Mhm. Ja. Also ich denke mir, Pension sollte so ausschauen, dass man das macht, was einen erfüllt. Und wenn der Beruf ein Teil davon ist, dann kann einem doch nichts Besseres passieren.
Ja. Schön. Ja.
Sehr schön, okay. Überraschungsfrage Nummer 3. Und zwar, was war die schlimmste Intervention, die du jemals gesetzt hast? Oder dir im Nachhinein denkst, oh mein Gott, was habe ich da gemacht?
Boah, das ist eine gute Frage. Die kommt mir ein bisschen schnell.
Hm. oder vielleicht nicht die schlimmste, oder ja, wo du dir im Nachhinein so denkst, so,
Die mit dem größten Herzklopfen, gell?
Ja. Mhm.
Ich glaube, ich weiß es. Ich bin jemand, der sehr gerne ein gutes Ende hat. Und wenn ich mit meiner Arbeit nicht zufrieden bin, dann, oder wenn ich den Eindruck habe, da ist noch was offen oder da fehlt noch was, neben dem Nachrufen, wo ich nachrufe, weil ich einfach wissen will, wie es den Klienten geht, tendiere ich dazu, das dann vielleicht über ein gesundes Maß hinaus zu tun. Und das, glaube ich, ist etwas, wo ich erst kürzlich gemerkt habe, das war jetzt ein Anruf zu viel. Also ich glaube, Dinge stehen zu lassen und zu akzeptieren, dass man nicht alles gut lösen kann, das sind manchmal Interventionen, die ich setze, weil ich mir einfach so wünsche, dass es den Klienten wirklich gut geht oder den Klientinnen. Da, glaube ich, bin ich schon ein paar Mal einen Schritt zu weit gegangen. Und das ist halt so eine typische Antwort zu, wir Kollegen und Kolleginnen dürfen auch immer an unseren Geschichten arbeiten. Und das ist so etwas, was ich erst unlängst bemerkt habe und auch schön finde, das bemerken zu dürfen und zu sagen, gut, da habe ich wieder was zu arbeiten.
Ja. Sehr ehrlich.
Ja,
danke für die Antwort.
Ja, da fällt mir eine Klientin ein, die bei mir in Selbsterfahrung ist, die fragt hat, und also nach wie vielen Stunden ist die Selbsterfahrung abgeschlossen und habe ich laut gelacht.
Ja.
Und hat gesagt, wollen Sie die kurze oder die lange Antwort? Hat sie gesagt, kurze, habe ich gesagt, nie.
Ja, stimmt.
Genau. So, ne?
Ja, auf jeden Fall. Bernie. Und ich meine, jeder kennt es, oder?
Ja.
Jeder kennt auch diesen Wunsch, danach was so abzurunden oder. Ja, also.
Ja, und das Wunderbare in unserem Beruf ist, wir sind alle nur Menschen.
Ja.
Und wir dürfen unseren Klienten nicht vorgaukeln, dass unsere Welt immer super in Ordnung ist. Das wäre eine Lüge.
Nein, ich glaube, es wird auch nicht funktionieren, wenn wir die Superwomen und Superman
sitzen würden,
dann kommt ja keine Therapie, weil das ist ja mega unsympathisch und außerdem steht mich fürchten vor seiner Superwoman.
Voll. Bestimmt.
Ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Punkt.
Okay,
machen wir einen Punkt. Vielen Dank, Monika.
Einen Brainspot-Punkt.
Einen Brainspot. Machen wir einen Spot, genau.
Hey, voll cool.
Super.
Gut, dann bleibt mir noch zu sagen, was am Ende immer wichtig ist. Und zwar, wir sind auf Instagram und auf Facebook unter dem Namen auf_der_couch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine E-Mail schicken auf auf_der_couch@yahoo.com. Und ja, am allermeisten würden wir uns gerade über Überraschungsfragen freuen, oder Kathi?
Absolut.
Ja.
Absolut. Nämlich also solche, auf die wir gar nicht kommen würden. So wirklich, wirklich unter dem Motto, was ihr immer schon von einer Psychotherapeutin, einem Psychotherapeuten wissen wolltet und euch einfach nicht zu fragen getraut habt.
Und es darf auch mal ein bisschen eine unangenehme Frage sein.
Ich bitte darum.
Therapeuten und Therapeutinnen stellen auch super unangenehme Fragen.
Schon, die darf quietschen, die darf alles.
Ja.
Die darf pfeifen. Ich biff.
Genau.
Ich freue mich drauf.
Ich auch.
Gut, ihr Lieben, dann wünschen wir euch eine gute Zeit und wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Auf der Couch.
Tschüss. Ciao. Super.